Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, schönen Montagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, möglicherweise geht es Ihnen auch so. Wenn man unseren Gast im Film sieht, dann traut man ihm den skrupellosen Vater zu, den gemeinen Nazischergen, den hinterlistigen Mörder, aber auch den warmherzigen Zuhörer, den engagierten Diskutierer. Ist schon wirklich ganz besonders, was er in der Lage ist, mit seinen Rollen auszudrücken. Schauspieler Rainer Bock heute Abend auf dem roten Sofa.
Hallo, guten Abend.
Ich merke, du freust dich.
Ich freue mich total.
Ja, sowas Nettes gesagt zu bekommen am frühen Abend,
oder? Ja. Das ist ja Gott sei Dank aufgezeichnet, das höre ich mir zu Hause bestimmt ein paar Mal an.
Das ist live, Menschenskinders, das ist live, das ja. Weißt du doch, das weißt. Aber sag mal, wo ich diese Aufzählung eben gerade hatte, ja. Würdest du dir auch mal wünschen, einen feurigen Liebhaber zu spielen?
Ich ärgere mich so oft über andere Fehlbesetzungen, die ich sehe, also ich möchte mich da nicht einreihen.
Schön, hätte man es nicht sagen können. Ich habe vorher noch mal geguckt, überall, hat da schon mal so einen feurigen Liebhaber gespielt? Also im Film meine ich nicht, bin ich nicht drauf gekommen.
Ja, ich müsste jetzt wirklich lange nachdenken. Es gibt natürlich viele Beispiele, aber ich komme nicht drauf im Moment. Ja, ja. Ich überlasse es dem Leben.
Was ist das für dich für einen, oder sagen wir es mal so, mit welchem Gefühl bist du heute zurück in deine ehemalige Heimat Norddeutschland gekommen?
Immer mit den wärmsten Gefühlen. Also ich wirklich, jetzt ohne Schmäh, ich lebe ja in München und ich komme wahnsinnig gern zurück nach Norddeutschland, nach Hamburg. Ich habe hier Freunde, Freundinnen und auch in Kiel noch und auch noch Familie in Kiel. Ich bin wahnsinnig gerne hier oben.
Bist auch immer noch Fan, trotz Bayern, Fan von Holstein Kiel?
Ja.
Ne? Also da ist so ein bisschen so Heimat ist schon etwas, das steckt in einem drin, das kann man nicht wegleugnen.
Also für mich ja. Mein Zuhause ist München und wird es auch, glaube ich, bleiben, aber Heimat ist da, wo man den Bratkartoffelgeruch noch in der Nase hat und wo man das erste Mal verliebt war und wo man über die Felder gestrichen ist und wo man noch wirklich auch Kind sein durfte.
Ja, schön. Schön, dass du unser Gast bist heute Abend. Diese Bilder eben aus Hollywood, das vergisst man ja auch nicht. Das ist, oder? Also ich habe mir fällt eine
ja.
Ein? Nee, erzähl was.
Ja, nein,
nein, ich habe das Gefühl, du wolltest was sagen.
Aber ja, ich habe keine Erinnerung an Hollywood.
Warum nicht?
Weil ich noch nie da war.
Aber du warst in New Mexico.
Ja, das ist was anderes.
Better Call Saul, das aber eine Hollywood-Produktion.
Ja, Hollywood-Produktion, so die hier immer in Deutschland gedreht wurden. Da war ich beteiligt.
Ja. So, die ja, aber dann bist du auch in New Mexico gewesen, hast du die Serie Better Call Saul gedreht. Mhm. Das war ja so eine Art Familienausflug.
Ja.
Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, das war wunderbar. Zu dem Zeitpunkt der Anfrage, muss ich gestehen, wusste ich weder, was Breaking Bad noch was Better Call Saul ist. Mein Sohn hat mich heftigst gescholten. Deswegen
Breaking Bad ist die Ursprungsserie. Ne?
Ursprungsserie und
Better Call Saul Prequel
dazu ist Better Call Saul.
Davor.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde dafür angefragt, wie auch einige andere natürlich, und bekam dann den Zuschlag für diese Rolle. Und zu dem Zeitpunkt hatte Peter Kümmel aus der Zeit einen Bericht über die Dreharbeiten da geschrieben. Und danach wäre kein Mensch nach Albuquerque gereist. Also gruselig. Sehr hohe Kriminalität, Drogendurchgangstor von Mexiko in die Staaten auch. Und ich habe dann gesagt zu meiner Familie, ich mache das nur, wenn ihr mitkommt. Ich bin nicht so ein polyglotter Mensch eigentlich. Und mein Sohn hatte gerade dankenswerterweise sein Studium geschmissen. Dafür habe ich ihn geherzt. Er hat mich quasi als mein Personal Assistant begleitet,
ja,
meine Frau als sie selbst. Und dann waren wir 3 Monate in Albuquerque. Und alle meinen, ich bin ja anti-amerikanisch sozialisiert, weißt ja mein Jahrgang. Und alle meine Vorurteile sind wirklich zerstoben. Es war eine wunderbare Zeit, ein sehr, sehr herzliche Menschen.
Man hat dich gefeiert.
Das weiß ich nicht, ja. Aber mir hat es vor allen Dingen gefallen und in meiner Familie auch. Es war großartig.
Also als du den letzten Drehtag hattest, sind tatsächlich alle noch mal zum Set gekommen.
Ja, ja.
Und haben, obwohl sie keinen Drehtag hatten und haben dich extra noch mal verabschiedet.
Ja, das war wirklich rührend. Also Bob Odenkirk, Rhea Seehorn und weitere Michael Mando, die waren beim Baseball nachmittags. Und Rhea hat gesagt, Mensch, Rainer hat doch heute seinen letzten Drehtag. Ja, da müssen wir hin. Und das kannte ich von deutschen Produktionen so nicht. Wenn man sich am Set noch am Tag dann verabschiedet, ja. Aber dass die dann, das war auch noch ein Nachtdreh, die kamen dann nachts um 10 zum Set, wo Jonathan Banks und ich die Schlussszene gedreht haben. Das war sehr bewegend, muss ich sagen.
Familiär geht es auch zu in deinem neuen Projekt, in deinem einer neuen Serie. Einfach Ellie heißt das Ganze.
Ja, Reihe, keine Serie.
Oder Reihe.
Ja, ich sag nur, das ist ja ein Unterschied.
Ja, Serie ist jedes Mal eine Reihe ist, kann...
Es sind vielleicht 2, 3 im Jahr oder
so. Und können vielleicht fortgesetzt werden, werden fortgesetzt und so weiter. Einfach Ellie, ab Donnerstag im ZDF, 20.15 Uhr. Es geht um eine Rettungssanitäterin, um Ellie. Warum hat diese Ellie einen so besonderen Blick auf diese Welt?
Naja, sie hat ADHS. Und das bringt sie, das ist ja eine psychische Störung, und von der man immer noch nicht genau weiß, woher sie kommt und wie man sie wirklich behandeln sollte, ob man sie überhaupt wirklich behandeln muss oder ob dieses etwas Anderssein nicht einfach so akzeptiert werden kann. Und sie selber geht da eigentlich ganz gut mit um. Meistens hat die Umwelt eher das Problem. Und dadurch kommt sie aber manchmal auch in sehr skurrile Situationen, die sie aber wunderbar löst. Ich finde diese Reihe äußerst gelungen, weil sie eigentlich in einem Ambiente spielt, eine Genregeschichte, Krankenhaus und Bergwelt auch natürlich. Und man denkt sofort an Geranien vor den Fenstern. Nein, weit gefehlt, die sind vernachlässigt. Zugunsten von sehr frechen, teilweise spritzigen Dialogen, die man sonst aus diesem Genre nicht so kennt, und von einer großen Warmherzigkeit. Also es droht eigentlich nie in den Kitsch abzugleiten, sondern was die Kollegen und Kolleginnen auch beglaubigt spielen, ist wunderbar anzuschauen.
Wir schauen uns einfach mal einen kurzen Ausschnitt an aus der wunderschönen Berg- und Wiesenwelt.
Ja. Was machst denn du hier?
Na, ich dachte, wir frühstücken zusammen und dann fahre ich dich zur Arbeit.
Du hast Angst, dass ich zu spät komme.
Es ist dein erster Tag.
Ich bin perfekt im Zeitplan. Fokussiert und konzentriert. Außerdem, wer mit dem Taxi zur Arbeit fährt, findet keine Freunde.
Du liegst auf einer Wiese.
Jetzt nicht mehr.
Warte, ich helfe dir.
Lecker. Danke.
Viel Glück.
Danke.
Muss man jetzt dazu sagen, Leo, den du spielst, man könnte denken, es ist der Vater, ist er aber nicht ganz.
Nee, er ist der, wie man das, Ziehvater, also der beste Freund ihrer Mutter. Wie weit es da in der Vergangenheit über platonisches
hinausgeht,
weiß ich nicht. Es wird auch nicht definiert, auch nicht erzählt. Ja. Aber Status quo ist platonisch, sehr enge Freundschaft. Und sie hat ihren leiblichen Vater nie kennengelernt. Und an dieser Stelle bin ich einfach ein bisschen getreten. Und ich finde, Clara Deutschmann spielt das so entzückend. Die wird eine ganz, ganz große Publikumsakzeptanz haben, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, und wie du sagst, es ist eben ohne diese Geranien, es ist ein bisschen spritziger vielleicht. Ja. Nicht nur heile Welt, sondern ein bisschen spritziger. Ja. Der Donnerstagabend im ZDF wird umgekrempelt. 20.15 Uhr, einfach Ellie. Die Reihe startet jetzt Donnerstag und nächste Woche darauf gibt es dann die nächste Folge.
Ja.
Und Stichwort Familie. Wir bleiben so ein bisschen familiär, hat auch was mit Familie zu tun, allerdings mit deinem Sohn Moritz. Mhm. Und zwar gab es eine Produktion 2024, die heißt Hallo Spencer.
Ja.
So, und jetzt muss ich mal fragen, Hallo Spencer, das ist natürlich die bekannte Figuren-Serie, was man immer im Fernsehen kennt.
Puppenserie.
Ne?
Vom NDR.
Wen spielst du? Weil das ist ja keine Puppensendung oder kein Puppenfilm.
Ich spiele den Schöpfer dieser Puppenserie, Winfried Debertin, der auch begeistert bei den Dreharbeiten dabei war. Ich glaube, er hat 10.000 Fotos gemacht und es war wunderbar. Er hat auch teilweise die Puppen gespielt mit wieder, weil das musste ja sein, musste gemacht werden, mit auch fast allen Puppenspielern, die das damals auch gemacht haben. Und da kriege ich eines Tages einen Anruf und von der Casterin und sagt, sag mal, kennst du einen Schauspieler, so um die 26, der dir ein bisschen ähnlich sieht, da für die eine Rückblende. Ich sage, nee, einen Schauspieler kenne ich nicht, aber ich kenne jemanden, der 26 ist, mir ähnlich. Ja, wer denn? Dein Sohn. Mein Sohn. Ich sage, ja, kann der spielen? Und ich sage, naja, der spielt seit seinem 6. Lebensjahr Theater und hat das viele Jahre gemacht, hat auch schon mal gedreht. Lange Rede, kurzer Sinn, er bekommt kam dann den Zuschlag. Und danach, er hatte mehrere Studien angefangen, hat ein Abi mit 1,3 gemacht. Also ihm stand eigentlich die Welt, die seinem Vater immer verschlossen geblieben ist, stand ihm offen. Aber danach hat er gesagt, Papa, ich glaube, ich möchte wieder spielen. Und seitdem spielt er. Er hat jetzt seinen ersten Tatort abgedreht,
ja, super.
Der im Herbst unter der Regie von Dustin Lohse gesendet wird.
Und alles hat angefangen? Filmisch zumindest, bei Hallo Spencer. Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Da sieht man dich also als den Schöpfer von Hallo Spencer mit so einer Rückblende in die jungen Jahre.
Hallo Spencer ist ein Cinematic Universe. Das Runddorf, die Puppen. Alles, was hier drin ist, das ist wie Marvel oder DC Comics. Harry Potter oder Super Mario, Mickey Mouse oder meinetwegen Bernd das Brot. Hallo Spencer ist unsterblich.
Wir mussten eben so scherzen, wie groß doch diese Ähnlichkeit ist. Auch heute noch. Also kann man.
Er hat Gott sei Dank sehr viel von seiner Mutter auch.
So, aber wie hast du denn oder wie habt ihr als Eltern denn reagiert? Ich meine, du hast nun eine erfolgreiche Schauspielerkarriere hingelegt, bist immer noch dabei. Da kann man natürlich sagen, Schauspielerei lohnt sich, logischerweise. Schauspiel lohnt sich. Aber macht man da auch mal so einen Gedanken, Mensch, überleg dir das?
Nee, ist keine Frage von Lohn oder nicht Lohn, sondern von Wollen. Von vielleicht sogar müssen. Insofern, ich behaupte auch nach wie vor, auch wenn das viele andere sehen, dass unser Beruf auch eine Kunstform ist und nicht nur einfach nur ein Job. Er ist es manchmal auch, aber natürlich soll er seine Frau und seinen Mann ernähren. Aber es ist letztendlich auch eine künstlerische Aufgabe. Und wenn man das in sich spürt und diesen Drang wirklich hat, dann soll man es tun. Und ich finde es wunderbar, dass er das angeht.
Toll. Moritz jetzt im ersten Tatort, der Dreh ist gerade, werden wir dann demnächst sehen. Bitte sag uns Bescheid.
Im Herbst diesen Jahres.
Welche Stadt? Also welcher?
Der Frankentatort.
Der Frankentatort.
Fabian Hinrichs und Rosalie Thomas, neuerdings.
Super, sehr cool, werden wir uns merken. Aber das ist, wo du das eben sagst, manche Menschen müssen das auch einfach tun. Das passt hervorragend zu den Menschen, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Sie bekommen nämlich einen großartigen Einblick in zumindest eine Facette des Theaterlebens. Torge Wittan-Kochs, Vorhang auf für die größte deutsche Landesbühne.
Vor über 50 Jahren standen zahlreiche Theater in Schleswig-Holstein vor der Pleite. Die rettende Idee, aus vielen kleinen ein großes gemeinsames zu machen.
Das Prinzip des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters ist ein sehr kluges, nämlich man teilt sich die Kosten und man profitiert gemeinsam von dem breiten kulturellen Angebot. Wir haben Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater, Puppentheater und Konzert. Und je nachdem, wo das geht, spielen wir das auch in all unseren Städten und Regionen. Und wir sind die größte deutsche Landesbühne und haben dadurch die Möglichkeit, 1 Million Menschen hier oben in Schleswig-Holstein mit Theater und Konzert zu versorgen.
Doch die Finanzierung der vielen kleinen und großen Bühnen und Projekte für Generalintendantin Ute Lemm immer wieder herausfordernd.
Finanziell ist mir bang, weil das ein großes Thema ist in letzter Zeit. Wie viel Geld ist die Gesellschaft bereit, für diese Kunst zu investieren und damit auch in die eigene Zukunft zu investieren? Das Landestheater ist seit seiner Gründung ganz, ganz eng gestrickt. Es ist ganz schmal aufgebaut. Aber dadurch ist auch kein Sparpotenzial mehr drin. Und jede Kürzung bedeutet für uns, dass wir weder die Qualität noch die Leistungsbreite halten können.
Schmale Budgets, zahlreiche Produktionen gleichzeitig und ständiges Reisen, um auf den vielen verschiedenen Bühnen zu spielen. Warum tun sich junge Schauspieler das an?
Ich möchte irgendwie auf der Bühne, ich möchte spielen, ich möchte Theater machen, Geschichten erzählen, Figuren gestalten und sowas.
Ja.
Also man spürt es schon in sich irgendwie brennen. Es ist so ein Zauber, ein Brennen, ein Sog zur Bühne hin.
Gregor Imkamp und Aaron Raphael Schridde sind die jüngsten Schauspieler im Ensemble. Gerade proben sie für The Black Rider, das Ende April Premiere feiern wird.
Wir spielen ja auch sehr oft natürlich samstags, sonntags, an den Weihnachtstagen und so. Also es ist kein 9-to-5-Job. Also es ist wirklich eine ein Leben, was man führt.
Man nimmt das zwangsläufig mit nach Hause. Die Zeiten dazwischen sind zwangsläufig damit gefühlt, was habe ich heute gemacht, was muss ich noch tun, wo möchte ich hin, was ist das nächste Ziel. Das füllt schon das ganze Privatleben.
Beruf, Berufung, Leben. Als Schauspieler am Landestheater muss man alles können. Musical, Tanz, Theater, das geht nicht ohne Leidenschaft.
Dann ist es, glaube ich, eine Quälerei. Also dann würde ich mir denken, ganz schön wenig Geld dafür, dass ich mein ganzes Leben dem Ding verschreibe.
Ja, die Mühe ist es wert, wenn man dann am Abend auf der Bühne steht, das Licht ist an, man kommt raus, die Leute sind da. Für dieses Gefühl machen wir es ja.
Ein Ort für Begegnung und ein Ort für Neues. Von den großen bis zu den kleinsten Bühnen Schleswig-Holsteins bringt dieses Theater Kultur in jeden Winkel des Landes.
Ohne Theater ist ja einer der Grundpfeiler des kulturellen Lebens.
In einem Theaterraum zu sein und vor Ort Leute schwitzen, schreien und spucken zu sehen, ist was anderes und es hat eine andere Magie.
Ich glaube, dass wir alle mit der Fantasie und dem Durchhaltevermögen, das viele Generationen von Theatermachern schon vor uns bewiesen haben, es auch jetzt schaffen werden, in dieser Krisenzeit gute Wege zu finden.
Um das Theater in Schleswig-Holstein flächendeckend zu erhalten.
Großartige Bilder und großartiger Einblick in die Theaterwelt. Und wir bleiben in Schleswig-Holstein, denn das hier ist das Café Lucy, also so ein bisschen nachempfunden, das legendäre Café Lucy in Kiel. Dazu hast du viel zu erzählen gleich. Es geht nämlich auf deine Initiative hin zurück, aber eben gerade der Film, das Landestheater. Mhm. Wie wichtig ist dir das auch, dass solche Landestheater und auch gerade das Landestheater Schleswig-Holstein, dass die überleben, dass die weiter gefördert werden?
Naja, das liegt allein schon mal in der Struktur. Das heißt, das Theater geht zu den Leuten und die Leute müssen nicht zum Theater hin. Sie müssen dann am Abend schon noch von ihrem Wohnort in die Spielstätte. Aber in so einem Land wie Schleswig-Holstein, also in Niebüll, in Heide, im Meldorf, wie sollen die nach der Arbeit noch nach Kiel oder Lübeck kommen? Das heißt, die Theater kommen dahin und bringen ihre Kultur, Gesang, Tanz und Theater dahin. Und das ist großartig und das muss man erhalten. Nebenbei, was die jungen Kollegen auch erzählt haben, ist es auch eine Ausbildungsstätte für junge Schauspieler. Ich bin da ja auch gewesen und habe ganz viel über den Beruf gelernt, auch für mich selbst, wie ich ihn vielleicht hier und da mal handeln sollte, wenn mir keine große Hilfe zuteil wird. Das heißt, selbstständiges Arbeiten ist gefragt und notwendig.
Improvisationstalent
auch. Ja, mal, ne? Na klar. Und auch einfach sich mit den Rollen so stark auseinanderzusetzen, dass man sie in kurzer Zeit, weil wir hatten keine langen Probenzeiten, auf die Bühne bringen kann. Und ich kann nur alle großen Bürgermeister, ich glaube, es geht vor allen Dingen um Flensburg, Schleswig und Rendsburg auch, sagen, Leute, gebt ihnen das Geld, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Arbeit fortzusetzen. Das ist lebenswichtig. Für die ganze, wenn die Kultur wegbricht, dann bricht die Gesellschaft auseinander.
Es
verroht noch mehr, als es sowieso schon tut.
Ein Theaterbesuch hat auch eine gesellschaftliche Funktion.
Natürlich.
Man trifft sich, man kann sich austauschen, es ist lebendig.
Ja.
Das hängt einfach das ganz tief in unserer
Erlebnis.
DNA drin.
Ja, natürlich.
Ich fand einen Satz ganz entscheidend. Wir machen das auch für dieses Gefühl, hat der eine junge Schauspieler eben gerade gesagt. Was für ein Gefühl war das für dich? Du warst da ja auch in dem Ensemble. Was für ein Gefühl war das für dich, da auf der Bühne zu stehen? Scheinwerfer auf dich, Applaus oder Ruhe?
Ja, das ist natürlich das Ziel, wenn man die Schauspielschule gemacht hat und dann möchte man genau das erleben. Ich hatte das große Glück, dass wir damals eine Truppe von 7, 8 jungen Kolleginnen und Kollegen waren. Unter anderem auch dieser etwas namenlose Tatort-Schauspieler. Axel Prahl, jetzt komme ich drauf.
Wie heißt er? Axel?
Ja, Axel Prahl war dabei. Und wir
Linie 1, das Musical haben wir
zusammen
gespielt.
Ja, wir waren wirklich eine tolle Truppe damals und das hat einen irrigen Spaß gemacht und einen Synergieeffekt, also an Leistung hervorgebracht, die das Haus, haben jeweils damals gesagt, so in der Art auch noch nicht hatten. Und auch die älteren Kollegen, die schon lange da waren, haben sich da sehr wunderbar anstecken lassen. Und das war eine große und lehrreiche Zeit für uns.
Der mit der links mit der blonden Perücke, das ist Axel. Und rechts daneben, in vollem Enthusiasmus.
Ich erkenne mich nicht wieder,
das bist du.
So ist es, ja.
So, und wir müssen im Grunde sagen, bisschen gelernt hast du es auch im Café Lucy. Ein bisschen. Also so, jetzt erzähl, lass uns mal die Geschichte von diesem Café hier. Das Café Lucy Luzi ja. in Kiel. Ja. Legendär. Wie hast du das Ende der 70er gegründet?
Nachdem ich mehrere erfolglose Versuche hinter mich gebracht hatte, mein Leben in gewisse Bahnen zu führen, habe ich gedacht, weil ich auch oft in Berlin war und da die ganzen Schwulencafés kannte, habe ich gesagt, sowas haben wir bei uns in Kiel gar nicht. Also Frühstückskarte, weiße Wände, eine Palme in der Ecke, Kuchenbuffet, das brauchen wir. Und dann habe ich mich daran gesetzt und ich hatte damals einen sehr, sehr engen, lieben Freund, Karl-Heinrich Effinghausen, Effi hier in Hamburg bekannt, durchs Café Gnosa. Der wollte eigentlich damals weggehen aus Kiel. Und dann habe ich ihm erzählt von meinem Plan, ein Café zu öffnen. Und irgendwann beugte er sich über die Pläne und sagte, ja, pass mal auf, dann machen wir das so. Dann habe ich gedacht, okay, also wir, wunderbar, er macht mit. Und dann haben wir dieses Café Luzi 1979, ich glaube im April, Mai eröffnet. Und das war auch eine ganz, ganz tolle und wunderbare Erfahrung. Wir haben ein bisschen Kleinkunst gemacht. Er hat monatlich wechselnde Fotoausstellungen organisiert. Und da kamen halt Kolleginnen und Kollegen vom Kieler Schauspielhaus, die waren später Stammgäste. Und wir beide waren schon so ein bisschen ja, bunte Vögel so hinterm Tresen. Das sieht man
ja, man sieht ja, wir können mal auf einzelne Bilder draufzoomen. Das sind nämlich Originalbilder in Teilen auch. Ja, da ist richtig was abgegangen, ne?
Ja, da war es viel los.
Hier, guck mal, das Bild muss ich mal eben sagen. Da sieht man, ist das die Kuchentheke. Ne?
Ja.
Die Kuchentheke, hinter der ihr euch gerade befindet. Und die haben wir hier natürlich auch so ähnlich nachgebildet.
Ja, so ähnlich.
Schau mal eben, so ähnlich.
Ja, so ähnlich.
So ähnlich haben wir diese Kuchentheke auch hier.
Ja, wunderbar.
Also Dank an unsere Requisiten. Ihr habt euch,
ja, also absolut Lob aussprechen. Auch die Bildergalerie ist ganz fantastisch, da freue ich mich sehr drüber. Auf jeden Fall war das eine wunderbare Zeit. Und diese Kollegen und Kolleginnen vom Schauspielhaus, die setzen uns damals ein bisschen in den Flur und sagen, sag mal, wollt ihr das nicht mal beruflich machen? Und wir haben gesagt, ja, hier. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu als Faxen hinterm Tresen zu machen. Mhm. Und als der Effi dann nach Hamburg ging, um das besagte Gnosa zu machen und so, habe ich dann verkauft, weil ich ja lange keine Lust mehr hatte und bin dann mal vorstellig geworden auf der Kieler Schauspielschule.
Guten Tag.
Guten Tag.
Rainer mein Name.
Ja, Rainer mein Name. Was muss man hier machen? Und dann bin ich da angenommen worden und so ging das dann los. Und dann war das Anfängerengagement in Kiel. Da wurde ich direkt mal
wieder... Sekunde. Bevor du jetzt so weiter trabst, jetzt frage ich mich natürlich, ein junger Mann,
ja.
Kaffeehausbesitzer oder Kaffeebesitzer, vorher mit vielen Versuchen, irgendwie das Leben in den Griff zu bekommen, was man eben so macht, was ja auch dazugehört, um einfach...
70er Jahre. Ne,
ist ja wunderbar, großartig. Dann kommst du nach Hause und sagst zu deinem Vater, ich werde Schauspieler. Also ich weiß nicht genau, was meiner gemacht hätte. Mhm. Aber das wäre jedenfalls nicht positiv ausgegangen, würde ich mal so sagen.
Ja, doch, mein Vater wollte ja ursprünglich selber mal Buchhändler werden, hat eine Buchhändlerlehre auch gemacht. Das heißt, er war mit der Literatur auch eng verbunden, hat wahnsinnig viel gelesen und war insofern auch vorgebildet und interessiert. Und als ich diesen Wunsch oder diese Entscheidung vorgetragen habe, hieß es nur nach einer längeren Pause, wenn du das machst, dann gebe ich dir 400 Mark im Monat dazu. Boah. Also es war wirklich rührend und ganz toll. Und sie haben ja auch die ersten Premieren in Norddeutschland noch mitbekommen, sind dann später auch einmal nach Mannheim gereist und nach Heidelberg. Und dann waren sie aber doch so alt, dass das Reisen nicht mehr ging. Und die ganze weitere Entwicklung, was Fernsehen und Film angeht, das haben sie leider gar nicht mehr mitgekriegt.
Das kriegen sie von oben mit.
Ja, wenn es das gibt, dann ja.
Ja, toll, toll, ganz toll. Jetzt wird dir das Herz nochmal aufgehen, allerdings in einer etwas anderen Art und Weise. Wir sind nämlich tatsächlich in der Ostsee und gehen auf Meerforelle. Nils Eigenwillig.
Eckernförder Bucht in Schleswig-Holstein.
Was hast du da alles drin, Digga, ey?
Ja, Vorfächer und Sachen.
Vorfächer. Oh, ey.
Olaf und Johannes haben heute nur ein Ziel. Und das heißt Meerforelle.
Ja. Ja, wir gehen heute Fliegen fischen. Das ist eine Art des Angelns. Gilt so ein bisschen als die Königsdisziplin. Und beim Fliegenfischen ist die Schnur das Gewicht. Und damit kann man einen unbeschwerten Köder auf eine weite Entfernung sehr unverdächtig präsentieren.
Der Köder, auch Fliege genannt, ist selbst gebaut und soll Nahrung imitieren. Das größte Problem heute?
Aber heute ist echt sehr ruhig, ne? Also unglaublich.
Also das ist fast unmöglich, bei solchen Bedingungen eine Meerforelle zu fangen. Aber wenn es passiert, ist es halt umso cooler.
Es ist halt gar keine Bewegung, ne? Und die Fische, wenn du jetzt reingehst, dann machst du Wellen.
Olaf kommt aus Berlin, Johannes aus Schleswig. Er kennt sich hier bestens aus und weiß, wo die besten Spots sind.
immer mal wieder. Ja, ja.
Ui, ui, ui.
Soll ich noch irgendwas sagen oder soll ich erstmal eine fangen? Nein, es ist total unwahrscheinlich, dass ich jetzt eine fange, aber sobald ich einen Fisch sehe, werde ich völlig nervös. Oh, die war dick. Die war gut.
Olaf und Johannes kennen sich durch das Fischen. Beide arbeiten in unterschiedlichen Angelverbänden. Heute sind sie befreundet.
In der Natur zu stehen, wirklich an nichts zu denken, wirklich mal, also man muss mal versuchen, an nichts zu denken, das ist gar nicht so einfach, ne? Aber wenn man in der Natur ist und wirft, ja, und diesen Rhythmus dieser Schnur und dann versucht die Fische zu überlegen, dann ist man wie im Tunnel. Oh, mir ist kalt, ich zitter. Wir haben 3 Grad kaltes Wasser und ich habe so eine atmungsaktive Hose, die ist ziemlich dünn, sehr kalt, aber egal.
Wenn wir heute am Tag eine fangen, dann ist das toll.
Ja.
Jetzt heißt es Angeltechnik und Geduld. Ganze 7 Minuten.
Yeah, yeah, yeah. Hammer cool, ey. Ja, anders als erwartet, Glück. Also die Meerforelle, die heißt doch oder hieß früher so der Fisch der 1000 Würfe. Das zeigt so ein bisschen, wie selten sie ist.
Ja.
Ja. Also die sind super selten, man fängt sie nie und Olaf hat die nächste dran. Sauber. Hammer.
Alter. Mega Day.
Wahnsinn. Mega. Was haben wir denn für ein Glück heute, ey?
Ja, toller Fisch. Wahnsinn, echt. Das sind beides Absteiger, das heißt, die waren zum Laichen, sind jetzt wieder im Meer zurück und die setzen jetzt beide wieder zurück.
Diese schlanken Fische, die sind nichts für die Küche. Und die kann man dann wieder freilassen.
Oh, schönes Ding da hinten wieder.
Na, die kaufen wir uns.
Die Leidenschaft fürs Angeln haben beide schon seit der Kindheit.
Angeln kann man eigentlich so lange, wie man laufen oder sich bewegen kann. Und so lange will ich das auch noch machen. Ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Jommel,
damit
du schiebst mich mit dem Rollstuhl ans Ufer.
Ich kipp dich die Steilküste runter. Ey, damit hört man nie auf.
Insgesamt 5 Fische fangen die beiden. Und einer kommt sogar mit nach Hause.
Man muss es einfach mal so sagen, tolle Aufnahmen, aber auch tolle Jungs und wie ich finde, ein faszinierendes Hobby, ehrlicherweise. Du bist auch Fliegenfischer. So, also erklär, wir haben hier so eine Fliegenfischerangel, das ist ganz was anderes als das, wo man jetzt so rauswirft und ein Schwimmer ist dran und dann wartet man, bis
ja,
der Fisch anbeißt.
Das liegt daran, dass man mit diesen künstlichen Fliegen fischt und die haben kein Eigengewicht.
Mhm.
Versuch mal eine Daunenfeder wegzuwerfen, das geht nicht. So, und genauso kannst du versuchen, so eine Fliege, und dann baumelt die vor deiner Nase. Deswegen hängt die Fliege, ist an einer dünnen Schnur angebracht, sodass die Forelle sie nicht sieht, die Schnur, und endet aber da unten an dieser dicken Schnur. Und wenn man jetzt Schnur abzieht, bis die dicke Schnur da oben durchkommt und noch mehr, dann macht man diese wiegenden Bewegungen.
Ach, das ist, die Schnur ist unterschiedlich dick.
Die Schnur ist deshalb, die hat ein Eigengewicht.
Ach.
Und die kannst du im Grunde durch diese Bewegung wegschleudern.
Okay.
Und so kannst du die Fliege da ablegen, wo du sie gerne hinhaben möchtest. Ja, nach 10, 15 Metern jeweils. Und wo du hoffst, dass da Forelle...
Man sieht dich hier, ich meine, in der Isar, mittendrin, kann
ja,
das sein?
Ja, da siehst du diese Bewegung.
Ja. Wie lange stehst du da im Wasser, am Wasser?
Solange ich will.
Ist das dieses, ja?
Nein, ich meine, es ist so, oh, das ging. Das war wirklich Zufall, dass die bei den Dreharbeiten, dass ich wirklich dann auch eine gefangen habe. Du, ich bin nicht länger als 1,5 Stunden am Wasser, dann reicht es mir. Aber es ist auch anstrengend, so in der Strömung zu stehen und so.
Ja. Hat aber auch was Meditatives.
Ja, also absolut. Außen geht alles zu und fokussiert sich so auf den Fluss und auf das Naturerlebnis. Und ich bin auch überhaupt nicht traurig, wenn ich nichts fange. Also das ist völlig sekundär.
Das ist genau das, was die beiden Jungs eben auch gerade gesagt haben. Ne?
Ja,
und wenn du was fängst, bringst du das mit nach Hause und dann...
wird es zubereitet und verspeist.
Ja, frische Meerforelle.
Ja, nein, das sind
Regenbogenforellen. Ja, ja, klar.
Aber das Tolle ist eben, ich kenne keine Großstadt, wo der Fluss, der da durchfließt, so sauber ist wie die Isar. Das ist wirklich großartig.
In der Isar zu fischen, das ist ja nicht so einfach, dass man dafür eine Bescheinigung bekommt.
Man muss Mitglied im Angelverein sein,
ja.
Isar-Fischer.
Und da muss man aber auch jemanden haben, der einen irgendwie so ein bisschen bewirbt, kann man das so sagen?
Ja, der einen empfiehlt, Vorschläge. Genau. Ja, genau.
Ja?
Und das war in dem Fall mein Kollege, Fritz Karl, ja, der das seit seiner Kindheit macht, über den ich auch zum Fliegenfischen gekommen bin. Wir haben uns bei Dreharbeiten kennengelernt und sind irgendwie aufs Fischen gekommen. Und dann hat er mir vom Fliegenfischen erzählt. Ich war damals noch absoluter Neuling. Und dann hat er mich eingeladen nach Österreich. Er lebte zu der Zeit dann noch und ist mit mir Fliegenfischen gegangen. Und das hat verfangen.
Und dann gab es noch ein Erlebnis. Da stehst du da gerade beim Fliegenfischen und plötzlich kommt ein Filmteam. 2022 war das, 2021. Ne? Mhm. Und du denkst erst, verstehen sie Spaß oder die wollen hier eine Dokumentation
über das Fliegen, irgendwie einen Quatsch mit mir machen.
Ja, ja. Und was ist aber denn letztendlich draus geworden?
Es kam ein blau-weiß rautiertes Päckchen, wirklich angeschwommen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und dann, ich wusste, dass ich für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert bin, aber sie teilt mir in dem Moment damit, wäre nicht nur nominiert, ich würde ihn bekommen. Das war eine reizende Idee.
Mitten im Fluss.
Mitten im Fluss.
Statt der großen Bühne. Aber Gott sei Dank hast du ja jetzt gerade im Januar, da hast du denn endlich statt im Fluss auf der großen Bühne gestanden. Ja. Wie sehr konntest du das genießen, da auch mal mit Familie warst du auch unterwegs, da den Filmpreis zu bekommen, den Fernsehpreis?
Das war der Filmpreis.
Ja, das war der Film, ja.
Genau, das erste war der Fernsehpreis. Die bayerische Staatskanzler ist mir gegenüber sehr hold. Also nein, aber da habe ich mich sehr drüber gefreut, ist doch klar. Das ist eine große Anerkennung für eine Arbeit, die man gemacht hat und auch in Verbindung vor allen Dingen mit dem Film, dass der nochmal Aufmerksamkeit bekommt. Und das war mir sehr wichtig.
Schauen wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Gerne. Aus dem Film. Carla heißt der Film. Du spielst einen Richter, der Verständnis hat oder zumindest eine Verbindung hat zu einer jungen Frau, die...
Ein junges
Mädchen, die über die sexuelle Übergriffe ihres Vaters anzeigen möchte. Mhm. Schauen wir mal kurz rein.
Ich habe etwas für dich. Weißt du, was das ist?
Eine Stimmgabel.
Ja. Das wird ab jetzt unser Geheimzeichen. Wann immer du etwas nicht aussprechen kannst, was dein Vater dir... Dann bedeutet das... unzüchtige Handlung. Ich verstehe dann, was du nicht sagen kannst.
Das ist eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, finde ich, auch beklemmend fast schon. Ich lese mal vor, das passt ganz gut dazu, was die Jury in der Begründung gesagt hat. Ein bisschen zusammengefasst. Rainer Bock ist ein Schauspieler, der aus jeder Figur eine Rolle seines Lebens macht. Ist es das, was dich in deinem Job glücklich sein lässt?
Ja, das ist wahnsinnig toll formuliert. Es sind aber auch große Worte. Ich glaube, wir versuchen alle bei unseren Figuren die Tiefe rauszufinden und so weit zu kommen, wie es geht. Das gelingt nicht immer. Mhm. Das ist jedes Mal ein neuer Versuch. Und wenn es klappt, ist es die Erfüllung. Wenn es übrigens nicht klappt, und das spürt man auch, es ist auch frustrierend. Das kann auch manchmal enttäuschend sein für einen selbst. Es geht gar nicht um die Aufnahme beim Publikum oder was die Kritiker schreiben, sondern wenn man selber das Gefühl hat, Scheiße, das habe ich nicht wirklich erreicht, was ich da wollte oder was vielleicht noch drin gewesen wäre. Deswegen, ich beschreibe das immer so, was so das Selbstbewusstsein eines Schauspielers oder jetzt konkret mein Selbstbewusstsein angeht. Auf der einen Seite sitzt das Engelchen des Selbstbewusstseins, auf der anderen Seite das Teufelchen der Selbstzweifel und hinter dem Nacken jeder mit dem Florett sind die am Machen. Das gehört dazu, aber das hält einen auch wach.
Du bist mit Hüschtexten auf der Bühne unterwegs. Mhm. Wie läuft so der Abend ab? Was machst du da auf der Bühne?
Ich bin nicht allein. Mhm. Ich mache das mit Freund Harald Lesch, dem Astrophysiker, der auch in dem anderen Öffentlich-Rechtlichen viel unterwegs ist.
Kennen wir, ist auch oft hier.
Ja, na wunderbar. Und Harry und ich haben mal irgendwann mal unsere gemeinsame Liebe zu den Texten von Hans-Dieter Hüsch entdeckt und haben gesagt, Mensch, da sollten wir mal was machen. Und dann haben wir wirklich in 0, nix aus der Hüfte geschossen, in 3 Jahren es geschafft, dieses Programm auf die Beine zu stellen. Und es ist eine reine Lesung. Also wir haben natürlich so ein paar Übergangstexte zwischen den einzelnen Programmpunkten. Aber der Abend steht ganz und allein im Zeichen von Hans-Dieter Hüsch.
Ich danke dir, dass du unser Gast warst heute. Rainer Bock.
Ich danke
auch. Einfach Elli, Donnerstagabend, 20.15 Uhr im ZDF.
Ja.
Und morgen übrigens kommt die ehemalige Bobsportlerin und jetzige Sportmoderatorin. Sie heißt Mariama Jamanka. Bei uns auf dem roten Sofa morgen, 18.45 Uhr. Jetzt die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Tschüss.